Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen glücklicher und Unternehmen erfolgreich machen kann. Ich selber habe Hello Agile gegründet, um Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten zu begleiten. Und eine Kollegin, die sich sehr gut mit Scrum auskennt, ist heute hier neben mir, nämlich die liebe Kim. Kim ist studierte Innenarchitektin und hat bei einem hippen Möbelhersteller gearbeitet, bevor sie vor einiger Zeit zu uns zu Hello Agile gestoßen ist. Hier verantwortet sie unsere Scrum und Agile Unit. Darin enthalten sind zum Beispiel unsere IHK-Ausbildung zum New Work und Agile Coach, unsere Ausbildung zum Professional Workshop Facilitator und unsere Ausbildung zum Scrum Master und Product Owner. Und genau darum geht's heute. Wir wollen euch die Prüfungsangst nehmen vor der Scrum Master und Product Owner Prüfung bei scrum.org. Es ist also eine etwas speziellere Folge heute für alle, die sich darauf vorbereiten. Alle, die mit diesen Gedanken spielen, die sind heute herzlich willkommen, dabei zuzuhören. Und wenn ihr überlegt, dieses Zertifikat in euren Lebenslauf zu bringen und für die Prüfung büffelt, dann hergehört. Herzlich willkommen, liebe Kim.
Hallo David, ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du hier bist. Du bist das erste Mal in einem Podcast, ja. Hast du schon gesagt. Aber dafür hast du sehr professionell die Kopfhörer auf und das Mikrofon in genau der richtigen, dem richtigen Abstand zum Mund. Also danke. Du machst eine gute Figur schon mal.
Das ist super, das freut mich.
Also wir schauen in dieser Folge uns erstmal die Zertifizierungsmöglichkeiten an rund um Scrum und vergleichen die Zertifikate. Dann schauen wir uns an, wie so eine Prüfung abläuft und dann gehen wir auf einzelne knifflige Fragestellungen ein. Und das Coole ist, in den Shownotes findet ihr die Fragen, die wir besprechen, weil die sind teilweise etwas länger. Und außerdem findet ihr auch den Download-Link zu einem Probetest, den ihr runterladen könnt. Diese 25 Fragen, die in diesem Probefragenkatalog drinstehen, kommen aus unserem großen Katalog, den man bei uns bekommt, wenn man Scrum Master Product Owner Zertifikat macht. Und mit diesen 25 Fragen habt ihr schon relativ viel abgedeckt und könnt euch da mal ein bisschen reinarbeiten. Also gerne runterladen, ansonsten in die Shownotes schauen, da sind dann die Fragen später drin zum Mitlesen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal seicht an, bevor wir hier in den Lernmodus gehen. Also wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, braucht ihr noch nicht ausmachen. Wir sprechen erstmal generell über die Zertifikate, die es denn so gibt. Mhm. Ein Anbieter von diesen Zertifikaten ist der TÜV, habe ich gesehen. Darüber sprechen wir heute nicht. Wir sprechen über die beiden führenden Anbieter von Zertifizierung und das sind Scrum.org und Scrum Alliance. Wir bei Hello sind mit Scrum.org sehr zufrieden, weil Scrum.org verschiedene Vorteile hat. Mhm. Scrum Alliance hat aber auch verschiedene Vorteile und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Mhm. Hast du beide Zertifikate?
Nee, tatsächlich nicht.
Du hast nur Scrum.org.
Genau.
Genau. Ich habe damals beide gemacht, weil ich mir irgendwie nicht so sicher war, könnte man sagen. Und die Scrum Alliance zeichnet sich dadurch aus, dass der Test sehr, sehr einfach ist, mhm. Dass man aber zwingend in einem Training von Scrum Alliance Trainern oder Trainerinnen teilnehmen muss und dass man dieses Zertifikat Jahr für Jahr, glaube ich, oder alle 2 Jahre erneuern muss.
Alle 2 Jahre, glaube ich, habe ich jetzt gelesen.
Genau, alle 2 Jahre erneuern muss. Und um das zu erneuern, muss man so irgendwie Punkte sammeln und diese Punkte einreichen. Das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und mittlerweile dürften wahrscheinlich meine 3 Zertifikate, die ich bei der Scrum Alliance habe, verfallen sein, weil man eben, wie gesagt, Punkte sammeln muss. Und das muss man dann irgendwie, muss man in so eine Plattform eintragen. Na, ich habe jetzt irgendwie Buch gelesen und dafür kriegt man dann irgendwie 2 Punkte gutgeschrieben. Oder ich war bei einem Event, kriegt man nochmal 2 Punkte. Ich war bei einem Event von der Scrum Alliance, da kriegt man dann extra Punkte. Ich war Helfer bei einem Event bei der Scrum Alliance und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen das Ding. Und bei Scrum.org haben wir eben den Vorteil, dass man das Zertifikat ein Leben lang hat. Genauso wie es mit dem Führerschein ist, ob das jetzt gut ist oder schlecht, das haben wir hingestellt. Aber dafür ist die Prüfung schwerer, mhm. deutlich schwerer, kann man sagen. Also ich habe sie beide mitgemacht. Man ist aber nicht gebunden unbedingt an ein Training. Das heißt, ihr könnt jetzt auch hingehen und könnt $200 auf den Tisch legen, könnt euch so einen Zertifizierungscode kaufen und könnt euch das dann ein bisschen büffeln und das dann machen.
Genau, ja, so habe ich das auch wahrgenommen.
Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube für den Moment erstmal nicht.
Vielleicht generell, ich meine, also wir können ja in diesem Podcast ja auch mal ruhig mal kein Blatt mehr vom Mund nehmen. Ich meine, wir verdienen unser Geld auch damit, dass wir Scrum-Schulungen anbieten, wo wir dann, bei uns ist es so 3 Tage lang das anbieten und an 3 Tagen lernt man eben Scrum, vor allem die Theorie, vor allen Dingen auch Prüfungswissen, aber in diesen 3 Tagen hat man dann eben auch genug Zeit, um auch so ein bisschen in die Praxis zu gehen.
Ja, ich würde sagen, also vor allem dann der, also wir machen ja die Prüfung zusammen in unserem Training und vor allem dann eben der 3. Tag am Nachmittag, der ist dann gut für die Praxis. Ich bin mittlerweile wirklich fest der Überzeugung, dass man die anderen 2 Tage braucht, um Prüfungsvorbereitung zu machen. Ja. Ich glaube nämlich, dass man das, also zumindest nicht ad hoc danach sonst machen kann, wenn man sich nicht in dem Training schon sehr eben auf diese Theorie fokussiert. Das ist einfach so, dass diese Fragen teilweise sehr tricky gestellt sind, vermutlich auch mit Absicht, so dass man das halt, da muss man einfach lernen, wie diese Fragen gestellt sind. Wenn man das einmal verstanden hat und auch ganz gut so nach Ausschlusskriterien oder nach dem Ausschlussverfahren die beantworten kann, dann, also wenn der Knoten einmal geplatzt ist, das merke ich immer wieder bei Teilnehmern, so dann kriegt man das gut hin. Aber um das eben zu lernen und gerade weil viele ja auch immer mal Probleme mit Englisch haben oder sowas, ist das einfach ein bisschen Prozess. Und vor allem, also auch dieser Praxisbezug, teilweise merke ich halt immer wieder, dass es für die Teilnehmenden gar nicht leichter ist, wenn die schon Erfahrung mit Scrum haben, sondern wenn die das irgendwie in ihrem Arbeitskontext schon mal gelebt haben. Und dann hat man halt immer wieder diesen Default-Mode drin, dass man sagt, naja, aber bei uns ist es ganz anders. Und da wieder zurückzugehen auf, aber in der Theorie ist es nun mal nicht so oder so ist es gewollt. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht tatsächlich. Ich dachte am Anfang immer, naja, die Leute kennen das ja schon. Und wenn wir machen immer am Anfang vom Training so ein Check-in, wo wir auch einmal fragen, naja, wie sind denn deine Erfahrungen so mit Scrum? Wie gut kennst du dich damit schon aus? Und wenn sich dann, das ist immer so ein Koordinatensystem auf dem Boden, und wenn sich die Leute dann so ganz rechts nach oben stellen, wo sie sagen, naja, eigentlich bin ich schon Experte. Und man merkt dann halt immer wieder, dass auch das gar nicht so richtig was zu bedeuten hat für diese Prüfung.
Ja, so. Weil dann wird ja auch hinterfragt viel. Ne? Also bei uns in der Praxis läuft das anders. Warum soll denn nur das Entwicklerteam zum Beispiel beim Daily dabei sein? Bei uns ist da jeder dabei. Ne? Ja. Und solche Sachen. Und die Fragen haben dann nicht unbedingt was tatsächlich mit der Praxis zu tun. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir dann irgendwie 2 Tage nur Probefragen durchackern, sondern man lernt es ja sozusagen on the go. Ja. Ne? Also nach jedem Block, in dem wir möglichst praktisch irgendwie viel arbeiten, gibt es dann irgendwie eine Runde Probefragen.
Genau.
Und da gibt es immer Probetest an jedem einzelnen Abend, weil bei uns ist es ja auch so, dass wir sowohl den Scrum Master als auch den Product Owner in einem Training machen. Warum machen wir das denn eigentlich?
Also es gibt so einen Pool an Prüfungsfragen bei Scrum.org. Leider kann keiner genau sagen, wie viele Prüfungsfragen da tatsächlich drin sind. Also ich habe es diverse Male recherchiert und auch ChatGPT mal gefragt, aber es ist keine offizielle Zahl bekannt. Und tatsächlich unterscheiden sich die Prüfungsfragen aber nicht so doll. Also wir machen die dann auch immer direkt hintereinander und da sind sehr häufig einfach die gleichen Fragen nochmal drin. Und ich würde sagen, für den Product Owner gibt es nochmal ein paar Fragen, die sind ein bisschen spezifischer. Die kommen in der Regel nicht im Scrum Master drin vor, aber weil die sich dann ein bisschen mehr auf die Product Owner-Tätigkeit quasi beziehen. Aber ja, also ich sage immer, weil auch die Leute das manchmal fragen, ne, also warum sollte man das beides zusammen machen? Ich denke immer, naja, jetzt hast du den Stoff einmal drinne, jetzt kannst du es dann auch direkt machen. Und wir haben uns natürlich auch schon mal gefragt, naja, wie sinnig ist das eigentlich, weil ein Scrum Master in der Regel kein Product Owner ist und umgekehrt auch nicht. Und meistens ist ja auch so die Expertise oder das, was man dann später im Job damit macht, gar nicht das Gleiche. Trotzdem ist es ja super hilfreich, die andere Rolle noch mal besser zu verstehen. Und auch ein Scrum Master kann einen Product Owner natürlich viel, viel besser unterstützen in seiner Arbeit, wenn er eben auch das Wissen darüber hat, was ein Product Owner eigentlich alles so macht und können müsste, sollte. Genau. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir können das zusammen machen. Natürlich kann man auch sagen, wenn man das nicht möchte, hatte ich jetzt aber so tatsächlich explizit noch nicht den Fall.
Ja, macht ja auch Sinn. Ne? Dann hat man 2 Zertifikate aus einem Training. Und wenn die Fragen sich so ähneln und man das einmal lernen muss für die Prüfung und dann in die Praxis gehen kann, macht das ja auch absolut Sinn.
Ja, und vor allem, ich glaube auch mittlerweile so, dieser Grundgedanke, also ich meine, jetzt haben wir nicht super viele Teilnehmenden, die jetzt aus so einem kleinen Team heraus irgendwie das Ganze machen wollen. Trotzdem wäre ja der Grundgedanke schon auch, also das ginge ja schon, dass man in einem kleinen Team arbeitet und da ist mal vielleicht einer Scrum Master und dann sagt er vielleicht mit der Zeit, ach, ich kann fachlich doch mitarbeiten oder ich arbeite fachlich doch mit und dann wechseln sich da vielleicht die Rollen oder so. Also ich finde das jetzt nicht unsinnig.
Okay, dann lass uns mal tiefer einsteigen in das Thema Prüfung bei Scrum.org. Wir fokussieren uns jetzt mal auf den Scrum Master, weil das eben die häufigste Prüfung ist, die gemacht wird. Wie kann ich mir die Prüfung vorstellen?
Also, das ist eine Prüfung und man hat 80 Fragen und dafür hat man 60 Minuten Zeit. Wir sagen den Teilnehmenden immer, also wir haben es einmal runtergerechnet, das sind umgerechnet 45 Sekunden pro Frage.
Und alle so, genau. Wie soll ich das machen? Das ist auch noch auf Englisch? Kim, bitte, ist es auf Englisch?
Ja, es ist tatsächlich komplett auf Englisch. Es gibt natürlich mittlerweile diverse Übersetzungstools. Also man hat die Möglichkeit in dieser Prüfung sich logischerweise irgendwie über Chrome oder sowas, so eine Extension zu installieren, wo dann die ganze Seite übersetzt wird. Bin ich jetzt persönlich nicht der größte Fan von, aber das mag wohl auch daran liegen, dass ich halt die Fragen auf Englisch kenne.
Und vor allen Dingen alle Probefragen ja auch auf Englisch sind. Ne? Also, genau. Und manchmal gibt es dann so Übersetzungsschwierigkeiten, genau, wo man dann nochmal doppelt nachdenken muss. Ja. Ich finde eine ganz gute Praktik ist, dass man die Frage oder dass man es erstmal auf Englisch macht und wenn man die Frage überhaupt nicht versteht, dann kurz auf Deutsch stellen, dass man den Sinn der Frage versteht und dann vielleicht wieder umswitchen.
Genau, und manche Begrifflichkeiten kann halt der Google-Übersetzer auch nicht übersetzen, weil wir dafür keine deutsche Übersetzung haben. Also Sprint-Backlog, Product-Backlog, das gibt es einfach kein deutsches Wort für und deswegen, wenn er es nicht übersetzt, dann ist es gut. Wenn er es komisch übersetzt, dann wird es halt schwierig. Und genau, ich habe jetzt, also wie du sagst, wir haben ja die ganzen Probefragen auch auf Englisch und ich sage den Teilnehmenden auch immer, ne, wenn es gar nicht anders geht, so dann übersetzt es euch komplett und dann gucken wir später nochmal. Aber meistens funktioniert es dann doch irgendwie auf Englisch und die Leute lesen es dann und verstehen es. Und es gibt mittlerweile, damit habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, aber auch übers Handy kann man irgendwie, ich weiß nicht, das nennt sich, glaube ich, Google Lens oder sowas. Da hält man dann quasi das Handy vor die Frage und dann übersetzt es das halt auf dem Handy. Und dann hast du nicht die ganze Zeit dieses Umswitchen auf den Computer eben.
Ja.
Finde ich auch ganz gut.
Okay, das heißt, also 45 Sekunden pro Frage ist natürlich irgendwie sehr kurz, gerade bei 80 Fragen, da muss man sich wirklich konzentrieren. Gibt es einen Rekord, wo du sagst, krass, da hat schon mal ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin das geschafft in so und so vielen Minuten?
Ich hatte letztens jemand, der war sehr, sehr schnell. Das waren, glaube ich, so 35 Minuten. Also das Durchklicken der Fragen oder das erstmalige Beantworten der Fragen dauert in der Regel zwischen 30 und 45 Minuten, würde ich behaupten. Und dann das Gegenchecken und nochmal zu gucken, okay, man kann sich ja diese Fragen auch bookmarken und gucken, bei welchen Fragen hatte ich vielleicht noch Schwierigkeiten oder sowas und dann vielleicht auch nochmal was nachlesen oder sowas. Das ist eigentlich immer. Also ich sag mal, die seltensten Fälle sind die wirklich, wirklich, wirklich viele Probleme mit der Zeit haben.
Also das heißt, der beste Weg ist, ich gehe die Fragen komplett einmal durch, setze bei jeder Multiple-Choice-Frage, das ist ja Multiple-Choice, setze ich irgendwie meine Haken. Wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich so ein Bookmark-Symbol anklicken, so ein Lesezeichen. Und später kann ich nochmal klicken und kann alle Fragen in der Übersicht sehen, wo ich gebookmarkt habe und kann auch nochmal alle Fragen komplett anders beantworten. Das ist alles kein Problem.
Genau, also das ist immer der Weg, den ich empfehle, einfach auch, weil ich finde, das ist intuitiv so. Es gibt aber auch Leute, die sich nach jeder Frage irgendwie, aber ich finde, das bringt einen immer so raus und wenn man einmal in diesem Flow ist, dann kann man das, also finde ich, ist es immer besser, das einmal durchzumachen und dann im besten Fall hat man noch so viel Zeit, die wirklich auch alle nochmal durchzuklicken tatsächlich, weil es ja auch da so ein bisschen tricky ist an manchen Stellen, dass nicht nur eine Antwort richtig ist, sondern mehrere Antworten. In der Regel steht das bei den Fragen dabei, wie viele Antworten richtig sind oder wie viel man anklicken muss, aber auch nicht immer. Das heißt, spätestens dafür ist auch dieser letzte Checkup immer nochmal ganz gut, um zu gucken, habe ich überall, wo zwei Antworten gefordert waren, auch wirklich zwei Antworten geklickt, weil das geht in der Nervosität auch manchmal verloren einfach.
Und bei wie viel Prozent habe ich bestanden?
85%.
Das heißt
Man darf maximal 12 Fragen falsch haben.
12 von 80 Fragen darf man maximal falsch haben, was auch ziemlich streng ist. Ne? Das ist bei Scrum Alliance, glaube ich, auch anders. So, ich habe damals, als ich das gemacht habe, das war eine Zweitagesschulung, ist schon ein bisschen länger her. Und ich weiß, ich habe vorher nicht gelernt und habe irgendwie abends ein bisschen was gemacht und habe gerade so bestanden. Also ich hatte, glaube ich, keine Ahnung, 85,7 oder 86,2 oder irgendwie sowas. Mit wie viel Prozent hattest du damals?
97,5 oder so.
Streber.
Ich muss aber sagen, zum Thema Lernen, ich habe mich tatsächlich dann am Abend vom zweiten Tag auch wirklich hingesetzt und habe bestimmt 3-4 Stunden das nochmal durchgemacht. Also
ich hatte damals, glaube ich, auch einen Probefragebogen, der hatte so 60 Fragen oder sowas. Und wir haben hier ja einen Probefragebogen, der hat wie viel? 300?
So ungefähr 350.
350 Fragen, von denen wahrscheinlich manche gar nicht mehr gestellt werden. Aber wo, also als ich meine letzte oder meine letzten Trainings gegeben habe, wo man schon eigentlich sieht, dass die meisten Fragen da drin sind in diesem Probefragebogen. Was haben wir eigentlich für eine Besteherquote bei Hello Agile?
Also, sie liegt so bei 99%, würde ich behaupten. Ich hatte tatsächlich bisher eine Dame, die das leider nicht geschafft hat, aber sie war schon 85 und das lag, glaube ich, bei ihr wirklich eher an der Sprache als am Verständnis. Ja, für die war das wohl auch
nicht so. Das ist auch geil, eine 85-Jährige, die bei uns in einem Training ist. Ja. Und ich meine, bei 85 ist es auch, glaube ich, okay, wenn man bei einem englischsprachigen Test irgendwie online nicht besteht.
Ja.
Okay, also ihr Lieben, Prüfungsangst, Bock zu bestehen, auf jeden Fall. Ihr könnt es euch nicht leisten, nicht zu bestehen. Dann kommt zu Hello Agile. Das ist der kleine Werbeblock. Und jetzt geht's weiter. wie lange sollte man sich Zeit nehmen zum Üben, habe ich hier noch als Frage. Haben wir ein Stück weit beantwortet. Also ich glaube, es reicht theoretisch, wenn man unvorbereitet kommt. Oder es reicht, wenn man sozusagen Probefragen übt und übt und übt. Da gibt es im Internet vielleicht auch die eine oder andere Quelle von Probefragen. Man kann auch bei scrum.org einen Probetest machen. Ja. Ich finde die Fragen dort relativ einfach. Also man wird so ein bisschen hinters Licht geführt und dann ist der echte Test ein bisschen schwerer. Aber das ist, glaube ich, auch vielleicht nur mein Eindruck.
Also vor allem bei diesem Probetest kann man immer nur noch mal dazu sagen, dass da wechseln natürlich die Fragen nicht ständig. Das heißt, man kann den jetzt 5-mal hintereinander machen, da wird mal eine Frage wechseln. Ich glaube, das sind dann so 30 Fragen. Das bringt einen jetzt nicht super viel weiter. Ich finde, dieser Probefragebogen, also ich finde den schon wichtig. Ich erzähle das auch einmal im Training immer, dass sie den einmal kurz machen sollen, weil er so ein bisschen zeigt, wie man mit dem Test an sich, also mit der Webseite quasi umgeht. Das ist also gerade für Leute, weiß ich nicht, die vielleicht nicht ständig irgendwelche Multiple-Choice-Prüfungen online machen, finde ich das dafür ganz wichtig und sagt es einmal. Aber ja, also die nehmen da tatsächlich auch nicht unbedingt Fragen, die sie in der Prüfung nehmen. Also ich habe da schon öfter welche gesehen, die habe ich in der Prüfung noch nie gesehen. Ja. Und deswegen, aber es ist ja klar, die wollen ja ihren Fragenpool auch nicht for free irgendwie rausgeben.
Klar. Gibt es denn, bevor wir ans Eingemachte gehen, aus deiner Sicht noch irgendwelche Tipps bei der Prüfung, so Hacks, die man mal gehört haben sollte, um die Chancen zu erhöhen?
Also Ruhe bewahren ist ein Tipp, der ist natürlich jetzt kein, nichts Neues. Ist
nicht so geheim, ne?
Nicht so geheim, nee. Aber genau, also das. Also die Unsicherheit ist eigentlich das, was die Leute tatsächlich eher dazu bringt, Zeit zu verlieren zum Beispiel, weil in der Regel haben sie die richtige Antwort schon, sie sind dann aber nur, also sie überlegen dann nochmal und denken, bin ich nicht so ganz sicher. Das heißt, mein Tipp wäre da an der Stelle erstmal das, was das Bauchgefühl sagt, irgendwie klicken und wie gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, kann man die Frage bookmarken. Prinzipiell ist es, würde ich sagen, immer empfehlenswert, also auch weil wir das eben kurz angesprochen hatten, auch bei uns im Training, sich tatsächlich noch mal ein bisschen vorzubereiten nach den einzelnen Trainingstagen. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man sich 5 Stunden hinsetzen muss, aber das, was man gelernt hat, noch mal ein bisschen sacken zu lassen und sich das noch mal durchzulesen, das finde ich schon irgendwie gut. Und ja, es gibt manche Fragen, die habe ich jetzt so nicht mitgebracht, weil die tatsächlich zu lang sind. Manche Fragen sind extra zum Beispiel super lang gestellt. Da will Scrum.org einfach, dass man ein bisschen Zeit verliert mit Lesen. Und manchmal, wenn man so eine ganz lange Frage liest, dann reicht es auch, wenn man einfach nur den letzten Satz lesen würde. Weil da wird dann so eine richtige Geschichte vorher aufgebaut, was auch immer der Product Owner da macht und so weiter. Und wie gesagt, es zieht so ein bisschen ab, darauf Zeit zu verlieren. Aber prinzipiell ist es auch nicht so, also dieses 45 Sekunden pro Frage, das ist wirklich, ist ja nur runtergebrochen. Das braucht es in der Regel nicht, weil es gibt ja auch Fragen, die sind sehr, sehr kurz, die sind einfach nur wahr oder falsch und die hat man meistens super schnell durch. Genau. Und ansonsten gibt es bei der Prüfung keinerlei Bildschirmkontrolle oder sowas. Das heißt, man kann auch nebenbei.
Darf man aber nicht, Leute.
Darf man nicht.
Ganz wichtig, was man nicht darf, also jetzt bitte weghören, man darf nicht die Frage einfach googeln. Und sich dann irgendwie auf irgendwelchen dubiosen Websites irgendwelche Diskussionen und so durchlesen, darf man nicht.
Ist auch tatsächlich nicht empfehlenswert. Also,
weil man Zeit verliert.
Das auch und weil es keine richtige Lösung im Internet gibt.
Ist so?
Ja, also man kann sich da nicht drauf verlassen, weil es gibt keine seriöse Quelle, wo man sagt, es gibt so Seiten, wo so diese Fragen diskutiert werden, Foren. Und das finde ich dann immer ganz interessant, wenn ich dann diese Diskussion darunter lese und auch denke, naja, krass, dass es da auch noch unterschiedliche Meinungen gibt, aber man kann sich da nicht drauf verlassen, man kann sich auf keinerlei externe Hilfe verlassen.
Es wäre vielleicht mal so ein letzter Ausweg, ne? Wenn man noch Zeit übrig hat und sich bei Sachen nicht einig ist mit sich selber, dann kann man ja vielleicht nochmal die Frage in Google eingeben und sich da mal irgendwie ein bisschen aufschlauen, aber
ja, ich würde dann eher vielleicht nochmal im Scrum Guide noch was nachlesen oder so.
Ja, da ist ja auch irgendwie oft Interpretations-
Ja, das stimmt.
Auslegungssache.
Das stimmt. Aber also das ist schon auch so meine letzte Empfehlung ist immer, wenn wir nach dem zweiten Tag rausgehen, wir gehen ja in das Training rein und wir schicken ja immer so eine Briefing-Mail vorher, wo wir sagen, lest euch mal den Scrum-Guide durch, so damit ihr das alles vielleicht schon mal kurz gehört habt wenigstens. Und meine letzte Empfehlung ist immer, am letzten Tag nochmal zu sagen, und heute Abend setzt ihr euch nochmal hin und dann lest ihr ihn euch nochmal durch. Weil das, was ihr vor zwei Tagen gelesen habt, wird jetzt, also hört sich jetzt ganz anders an, weil jetzt sind Formulierungen auf einmal, die machen jetzt Sinn. Ja. Und man denkt sich, ah, das stimmt, da habe ich jetzt so eine Frage gelesen, jetzt weiß ich, dass es im Scrum Guide so drin steht. Das ist immer nochmal so ein letzter Tipp.
Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gehen mal auf ein paar Fragen ein, die du mitgebracht hast, die vielleicht ein bisschen tricky sind und auch ganz gerne mal in der Prüfung dann für Verwirrung sorgen, ne? Weil das ist ja meistens, sehen wir auch bei den Teilnehmenden, sind es dann dieselben Fragen, die zu Verzweiflung führen. Ja. Ihr könnt gerne die Shownotes nehmen zur Hilfe, da stehen die drin, mitlesen, oder wir tun unser Bestes, dass die Fragen nochmal interpretiert werden und so, dass ihr da mitkommt.
Genau, also vielleicht magst du die Fragen ja beantworten.
Ja.
Wir testen das jetzt mal, wie gut dein Scrum-Prüfungsfragenwissen noch ist.
Ja, ich lese mal mit.
Ich habe erstmal eine kurze mitgebracht, die ich aber auch schon sehr interpretationswürdig an manchen Stellen finde. What are three ways Scrum promotes self-management? Also hier sind drei Antwortmöglichkeiten richtig. Da gibt es einmal A, by removing titles from Scrum Team Members. B, by being a lightweight framework. C, by having the Scrum Master protect the team from interruptions. Und D, by the Scrum Team deciding what work to do in a sprint. Also die Frage ist, durch welche drei Wege fördert Scrum eben Selbstorganisation?
Jetzt, und ich würde da halt direkt Ausschlussverfahren anwenden, weil C ist ja, by having the Scrum Master protect the Scrum Team from interruptions. Also der Scrum Master beschützt das Team ja nicht vor Interruptions. Das würde ich sozusagen irgendwie ausschließen, weil dieses Wort Interruption, Protection und so ist immer ein, finde ich, so ein Triggerwort, was oft irgendwie schwierig ist. So würde ich das jetzt interpretieren. Ich habe natürlich jetzt die Buchstaben schon gelesen, dass A, B und D richtig sind.
Du hast die richtige Lösung schon gelesen. Genau, also ich finde tatsächlich, wie gesagt, diese Frage ist interpretationswürdig und auch die Antwort C ist nämlich interpretationswürdig, weil wir sagen ja immer, der Scrum Master der, ja, der removed impediments und der schützt sozusagen das Team. Deswegen fände ich es jetzt gar nicht abwegig zu sagen, naja, der beschützt das Team davor, dass irgendwelche anderen Leute kommen und die Entwickler zum Beispiel dabei stören zu arbeiten. Hier ist, glaube ich, der Fokus in der Frage halt sehr auf diesem Self-Management. Also ich hatte zum Beispiel immer mal wieder die Frage, warum es denn A ist, also bei removing titles from the Scrum Team Members, weil ich erst gedacht habe, ja, also was bringt das denn jetzt?
Warum? Also removing titles heißt, ne, es gibt keinen Junior, keinen Senior, keinen Coder oder keinen Qualitätsmanager, sondern jeder ist Teil des Scrum-Teams sozusagen.
Genau, es gibt einfach keine Hierarchie in dem Team. Ja. Und deswegen sind wir selbst organisiert, weil es niemanden gibt, der dir sagen kann, was du als nächstes tun musst sozusagen. Genau, und dann ist es noch B, bei Being a Lightweight Framework, also ein schlankes Rahmenwerk. Und dieses Lightweight Framework ist natürlich auch irgendwie immer eine
gute Antwort.
Ist immer eine gute Antwort und eine interessante Formulierung, finde ich auch.
Ja.
Weil da kann man jetzt auch mal hinterfragen, naja, inwiefern unterstützt das denn Selbstmanagement? Aber damit ist halt einfach gemeint, naja, Scrum ist ein schlankes Rahmenwerk. Wie gesagt, wir haben nur diese drei Rollen, wir haben die fünf Events, die da stattfinden und diese drei Artefakte. Und das sind so die Regeln, in denen wir uns quasi befinden. Und in diesem Rahmen sozusagen, da kann das Team halt selbst gemanagt, selbst organisiert quasi arbeiten.
Aber du hast recht, ne? Also wenn man diese Frage das erstmal liest ohne Kontext, also mich hat tatsächlich nur dieses Triggerwort, ne, also Protect und Interruptions, aber das ist halt auch sozusagen das geschulte Auge, weil ich irgendwie hunderte von Fragen irgendwie gesehen habe und weiß, dass da was nicht stimmt. Aber klar, wenn man das genauer, also man muss auch sagen, Scrum Guide oder die Prüfungsfragen sind schon sehr arrogant. Also Scrum denkt von sich selber, es ist die perfekte Lösung für vieles. Ne? Und deswegen ist halt hier auch die richtige Antwort, dass dadurch, dass Scrum ein Lightweight Framework ist, dass es dann Self-Management promotet, was ja im Grunde genommen, wenn man sich das, wie gesagt, mal irgendwie interpretiert, dann denkt man sich, okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, ist, wie gesagt, vor allem ein sehr weit gefasster Begriff, der sogar, also ne, es ist jetzt keine, es gibt keine Methodiken irgendwie da drinne, die uns die Self-Management irgendwie fördern, proaktiv, würde ich sagen. Aber das ist auch, ne, jetzt sagst du hast jetzt das geschulte Auge, das ist aber tatsächlich dann auch so bei den Teilnehmern ganz oft oder bei den Teilnehmenden, dass die an den ersten anderthalb Tagen, würde ich fast behaupten, so einen Weg haben oder finden die einen Weg, wie man diese Fragen beantwortet. Und dann fängt es ganz oft an, dass sie dann auf einmal anfangen, um die Ecke zu denken und zu sagen, ja aber jetzt könnte man es ja irgendwie vielleicht anders interpretieren.
Ja.
Und das ist ganz witzig irgendwie, weil, also sie waren auf dem richtigen Weg und denken dann, ja, aber bei manchen Fragen muss man ja Sachen hinterfragen. Und dann ist nicht immer die offensichtlichste Antwort die richtige. Ja. Und dann geht es auf einmal kreuz und quer und
ja.
Aber genau. Und wie gesagt, D ist richtig. Ich glaube, das ist ganz klar bei The Scrum Team. Deciding what work to do in a sprint. Also das Team entscheidet selber und selbst gemanagt darüber, welche Arbeit im Sprint zu erledigen
ist. Das ist die einzige eigentlich offensichtliche richtige Antwort. Okay. Nächste Frage.
Die nächste Frage. Schauen wir mal, was wir noch so haben. Ich habe eine relativ lange mitgebracht, weil wir uns über die auch bei uns in der Unit letztens unterhalten haben. Und genau, hier ist es nämlich auch so, dass wir haben ich habe noch zwei andere Mitglieder in meiner Unit und manchmal sind wir uns da auch nicht ganz einig über Lösungen oder beziehungsweise wir diskutieren darüber, wie man Sachen interpretieren kann. Die nächste Frage ist, several sprints into a project. The product owner tells the Scrum Master that a key stakeholder just started using the product. Also, ne? Jemand hat angefangen, das Produkt zu benutzen. The stakeholder is unhappy with the quality of the product and the product owner agrees with the stakeholder's assessment that the quality is low.
Das ist natürlich doof.
Das ist wirklich nicht gut. How should the Scrum Master respond to the product owner? Also wie soll jetzt ein Scrum Master reagieren? Genau. Und was soll der sagen?
Das heißt, also eine Product Owner und Stakeholder finden beide die Qualität schlecht. Mhm. Eine Product Owner sagt, lieber Scrum Master, was ist das für ein Blödsinn?
Genau.
Und was soll der Scrum Master sagen? Man denkt sich natürlich dann, Alter, woher soll ich das wissen? Aber die Antwortmöglichkeiten sind dann meistens Aufschlussreich, ja.
Genau. Also die erste Antwortmöglichkeit wäre, explain to the product owner that it is up to the developers to decide on acceptable quality standards. Also die Entwickler, sagen, das ist die Aufgabe der Entwickler, dass die Qualitätsstandards entschieden werden.
Aha.
B, encourage the product owner to include quality specifications in the product backlog and to communicate the stakeholders' concerns to the developers. Also den Product Owner zu ermutigen, Qualitätsanforderungen im Product Backlog festzuhalten und die Bedenken des Stakeholders an die Entwickler weiterzugeben.
Und das würde ich sagen, ist richtig. Mhm. Ja, also ich glaube, für die Zuhörenden ist es wahrscheinlich leichter, wenn wir die Sachen nach und nach besprechen. Ich glaube, das ist richtig. Weil, also im Grunde steht hier ja, diese Quality Specifications in the Product Backlog ist nichts anderes als die Definition of Done.
Mhm.
Ne, also immer wenn was mit Qualität ist, ist immer Definition of Done richtig in dieser Prüfungslogik. Ne?
Mhm.
Und im Grunde, ja, man fragt sich jetzt natürlich Quality Specifications in the Product Backlog, was kann das sein? Aber das ist die Rede von der Definition of Done. Ne?
Genau, genau. Hier, finde ich es ein bisschen tricky, weil man halt bei A, also dass der Product Owner dem erklären soll, dass es die Aufgabe der Entwickler ist, die Standards festzulegen. Das finde ich ist ein bisschen irreführend, weil hier geht es wirklich um das Wort, dass sie das nicht festlegen müssen. Ne? Die Definition of Done, die wird im ganzen Team entschieden oder besprochen oder von der Organisation vorgegeben und dann vom Team eben erweitert wahrscheinlich.
Mhm.
Und die Developers, sagen wir auch immer, und das ist auch tatsächlich so, sind ja schon zuständig für die Qualität des Produkts, weil die bauen das. Ja,
an sich sind sie dafür zuständig.
Genau,
ja.
Aber hier ist einfach das Tricky an der Frage, dass sie halt sagen, das Festlegen, to decide on acceptable quality standards.
Ja.
So, damit wollen die einen, glaube ich, ein bisschen in die Irre führen.
Genau, und da kann das ganze Scrum-Team mitreden.
Genau.
Und es ist ja dann auch so, dass in jeder Retrospektive die Möglichkeit ist, die Definition of Done anzupassen.
Genau.
Ja,
genau. Dann wäre noch C, also hier sind zwei Antwortmöglichkeiten richtig, ne? Und C ist noch, work with the product owner to understand their desired resolution and help formulate an approach for raising the concerns with the developers. Also mit dem Product Owner zusammenarbeiten, um die gewünschte Lösung zu verstehen und helfen, einen Ansatz zu formulieren, um die Entwickler darauf anzusprechen. Und auch das ist richtig.
Ja.
Prinzipiell hilft es sehr zu verstehen, dass wenn es um Fragen rund um den Scrum Master geht, dass da ist immer alles richtig, wo es um Kommunikation geht, wo es um Coaching geht, wo es um Hilfestellungen geht. Es geht niemals darum, dass der Scrum Master irgendwelche Vorschriften macht oder jemandem etwas vorgibt. Aber immer, wenn es da darum geht, dass der jemanden unterstützen kann, dann ist das immer die richtige Antwort tatsächlich. Also wir müssen uns vorstellen, genau. Der Scrum Master ist einfach die Person, die für all das zuständig ist, was Coaching angeht und Unterstützung vom Team, so dass das Team eben gut arbeiten kann.
Und in diesem Fall hilft der Scrum Master, der Product Owner, auch dabei, die Ansprache an das Development Team zu formulieren.
Genau.
Was ja auch in der Praxis irgendwie, entweder der Scrum Master ist so jemand, der das kann oder nicht. Also, gut.
Ja. Dann gäbe es noch D, bring the concern to the testers to improve how the product is verified, also das Problem an die Tester weiterzugeben, damit sie die Überprüfung des Produkts verbessern. Hier kann man sich einfach merken, es gibt keine Testerrolle in Scrum, es sind immer Entwickler, ne? Also von dem her ist das nie richtig, wenn es um Testers geht oder um irgendwelche
Quality Manager oder
irgendwelche besonderen Rollenbezeichnungen, würde ich sagen. Genau. Und E, darüber hatten wir dann nämlich diskutiert, tell the product owner they have noted the concern and will raise this issue at the sprint retrospective. Also sagen, ich habe das gesehen und wir bringen das Thema in der nächsten Sprint-Retrospektive, bringen wir das nochmal an. Das wäre natürlich tendenziell auch ein richtiger Weg, das in der Retrospektive anzusprechen.
Aber das ist falsch.
Das ist aber falsch, genau. Kannst du dir vorstellen, warum?
Also ich würde sagen, weil die Sprint-Retrospektive das Format ist, die Zusammenarbeit zu klären und nicht über das Produkt zu sprechen.
Mhm.
Obwohl es ja über die Definition of Done geht.
Mhm.
Aber ja, ich hätte gesagt, das ist eher Teil des Reviews, weil im Review ja auch der Stakeholder mit eingeladen ist und da kann der Stakeholder seine Concerns ja selber communicaten.
Mhm. Mhm. Ich hätte tatsächlich gesagt, dass das einfach ein bisschen zu spät ist. Also ich glaube schon, dass wir in der Retro da nochmal drüber sprechen können.
Ja.
Warum eigentlich nicht? Also klar, da geht es um die Zusammenarbeit, aber das hat ja nicht, also muss ja nicht unbedingt heißen, dass wir über sowas nicht sprechen. Aber ich würde sagen, dass es einfach ein bisschen zu spät ist. Es geht in der Frage, glaube ich, sehr darum, dass man, also wie, das wäre ja sehr unhandlich, wenn man sagen würde, unser Sprint geht zum Beispiel 4 Wochen, kann ja sein.
Ja.
Und dann warten wir vielleicht, und das Problem kommt 3,5 Wochen, nach einer halben Woche auf. So, genau. Ja. Und dann warten wir noch 3,5 Wochen, bis wir dieses Problem irgendwie anstoßen. Also wie gesagt, ich würde sagen, man kann das auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich denke, Probleme sollten auch im Scrum immer so schnell wie möglich tatsächlich an die entsprechenden Personen
weitergegeben werden. Okay, auch sehr valide. Ja.
Genau. Aber du siehst, man kann alles
interpretationswürdig.
Genau, unterschiedlich interpretieren.
Okay, komm, dann machen wir noch eine.
Okay, ich mache mal eine, die, weil wir jetzt vorhin schon drüber gesprochen haben, dass Theorie und Praxis ja dann auch in dieser Prüfung teilweise auseinandergehen. Und zwar die Frage, when does a developer become accountable for an item in the sprint backlog? Also wann wird ein Entwickler verantwortlich quasi für so ein sprint backlog item? Also für eine Anforderung, die wir uns in unseren Sprint gezogen haben. Da wäre eine Möglichkeit, at sprint planning, when all of the sprint backlog items are split evenly across the developers. Also im Sprint-Planning, wenn alle Items ja gleichmäßig auf die Entwickler verteilt werden. Das ist nicht richtig. B, during the daily Scrum, also während dem Daily Scrum. Auch das ist tatsächlich nicht richtig, weil diese Frage, wie gesagt, die zieht ja so ein bisschen drauf an, naja, also darauf ab, in der Realität nimmt sich ein Entwickler ja schon eine Aufgabe. Ne? Wir haben in der Regel, also sonst funktioniert ja Arbeiten schwierig, wenn man sich nicht irgendwas für den Tag quasi nimmt, was man da bearbeitet.
Und das würde ich auch sagen, passiert entweder im Planning, wenn es schon klar ist, der Matze hat es schon immer am besten gemacht, die Art von Aufgaben, also macht der es, oder halt im Daily. Ja.
Genau. Und hier zieht aber die Frage darauf ab, wann Entwickler quasi accountable dafür werden, also rechenschaftspflichtig.
Ja.
C ist die Antwort, never, all developers on the Scrum Team share accountability for items in the Sprint Backlog. Und das ist hier nämlich die richtige Antwort. Ja. Also auch wenn wir natürlich, oder wenn ein Entwickler natürlich an einer Aufgabe arbeiten wird, vielleicht auch alleine oder vielleicht nimmt man sich die, ist es trotzdem so, dass wir am Ende von unserem Sprint als gesamtes Team, inklusive Scrum Master und inklusive Product Owner, eben im Review stehen und das Inkrement zeigen und da auch gemeinsam verantwortlich für sind und nicht sagen, ja, der Tom hat aber jetzt das gemacht und ich habe dieses gemacht. Also im Idealfall, also in dieser Scrum-Ideal-Bubble-Welt von Scrum.org, sagen wir, wir machen das gemeinsam und wir sind gemeinsam eben dafür accountable und verantwortlich. Es gäbe noch die Antwort D, as soon as a developer on the Scrum-Team can accommodate more work, also sobald ein Entwickler mehr Arbeit übernehmen kann. Fände ich jetzt auch nicht so abwegig, wenn man sagen würde, wir reden über Pull-Prinzip, wenn wir über agiles Arbeiten sprechen, ja so häufig. Und das würde ja quasi bedeuten, wenn ich was Neues machen kann, dann nehme ich mir die Arbeit auch. Aber hier, wie gesagt, zieht die Frage sehr auf dieses Accountable ab.
Ich glaube, man kann auch festhalten, dass immer, wenn es über Accountability geht in der Prüfung, dass dann immer die Accountability auf der Gemeinschaft liegt, anstatt auf einem Einzelnen. Das wurde ja auch im Scrum Guide angepasst, weil früher war es noch so, dass ich glaube, der Product Owner accountable war für den Produkterfolg. Und mittlerweile ist es ja alles sehr, Scrum Team ist
in charge. Genau, also das gesamte Team hat immer die gesamte Verantwortung, auch wenn man, wie gesagt, manchmal sich dann fragen kann, ein Scrum Master, der arbeitet ja vielleicht da gar nicht unbedingt technisch, sage ich mal, dran mit, aber trotzdem stehen wir als gemeinsames Team da.
Genau, damit wird ja auch das Thema Selbstorganisation dann nochmal gestärkt durch diese gescherte Accountability. Okay, komm, dann machen wir noch eine letzte.
Wollen wir noch eine kurze machen?
Machen wir noch eine kurze.
Die eigentlich auch einfach ist. An increment must be released to customers or users at the end of each sprint.
Ah, also ein Inkrement muss am Ende eines jeden Sprintes released werden. Mhm. Und das ist falsch, weil Hier geht es ja um das Thema Release, dass da, das ist da hier das Keyword. Und es geht nicht darum, dass das Inkrement, also das Sprintergebnis, was potenziell releasebar ist, auch wirklich released wird. Sondern das richtig wäre, wenn da stehen würde, dass das Inkrement potential releasable sein muss am end of every sprint.
Genau, darauf zieht diese Frage so ein bisschen ab. Ne? Dieses, wir reden die ganze Zeit über eine neue Funktion und ein Inkrement muss immer ein Layer mehr auf der Torte sein, irgendwas, was mehr Funktionen bietet. Ja. Und es müsste theoretisch an den Kunden auslieferbar sein, aber es muss natürlich nicht an den Kunden oder den Nutzer am Ende vom Sprint released werden. Da sagt Scrum.org einfach, wenn es Sinn macht, dann veröffentlichen wir dieses Produkt auch.
Und das macht ja auch in der Praxis dann auch Sinn. Ne? Ja, genau. Aber es ist natürlich eine tricky Frage, weil man denkt, ja klar, Inkrement immer.
Genau.
Ne? Aber es ist, ein Inkrement ist eben nur potenziell auslieferbar.
Genau.
Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, also ihr könnt euch hier gerne im neuen Jahr dran machen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch mal so einen Test kaufen für $200 und da euch dran setzen. Vielleicht helfen euch ja unsere Probefragen weiter, die 25, die es in den Shownotes gibt. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, kommt mal vorbei, zum Beispiel bei Kim oder den KollegInnen der Agile Unit und lasst euch ausbilden. Ich würde noch mal ganz kurz zum Ende mit dir besprechen, wie relevant denn eigentlich so ein Zertifikat ist, weil naja, also wenn ich jetzt 3 Tage mich da hinsetze und irgendwie einen Haufen Geld bezahle, ist es das dann auch wert oder nicht?
Genau, also auch da gehen wahrscheinlich die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich habe viele Teilnehmende in den Trainings, die schon als Scrum Master arbeiten und das Zertifikat erst im Laufe ihres Berufs quasi machen. Das heißt, ich würde fast behaupten, es ist vielleicht nicht ein hundertprozentiges Einstellungskriterium bei manchen Unternehmen. Trotzdem ist es natürlich was deine Fähigkeiten nochmal zeigt und auch zeigt, dass du das Prinzip verstanden hast. Genau, ich habe vorhin tatsächlich nochmal nachgeguckt. Also es sind ungefähr 700.000 Leute auf der Welt, die dieses Zertifikat haben.
Das ist schon viel.
Genau, das Einser. Und lustigerweise ist, beim Zweier sind wir dann nur noch bei 45.000 Leuten.
Krass,
also es gibt ja noch, also es gibt den Scrum Master 1 und es gibt den Scrum Master 2 und den Scrum Master 3. Mhm. Den Scrum Master 3 haben dann nur noch 1.200 Leute.
Das ist wirklich krass, wie das, was ja auch zeigt, dass der Scrum Master 1 oder Scrum Master wirklich ein Standard ist in dem agilen Projektmanagement. Ne? Also 700.000 Leute haben diese damals $150, jetzt mittlerweile $200 investiert und haben ein Scrum Master Zertifikat sich geholt.
Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, ich denke schon, dass es was ist, was am Ende deine Fähigkeiten zeigt oder zeigt, dass du dieses Framework verstanden hast. Klar, es ist einmal Aufwand, aber es ist ja auch ein Nachweis, den du so anders gar nicht bringen kannst. Jetzt der Beruf des Scrum Masters, das kannst du jetzt nicht studieren. Oder klar gibt es wahrscheinlich Studiengänge oder Vorwissen, was das Ganze fördert. Oder wo man sagt, naja, wenn du irgendwie Psychologie oder irgendwie in dem Kontext vorher unterwegs warst, dann hast du wahrscheinlich ganz gute Voraussetzungen dafür. Aber das hat ja dann wiederum nicht, also weißt ja dann nicht über Scrum-Kenntnisse nach, sozusagen.
Ja.
Deswegen.
Ja, ich denke auch, also ich stehe dem Ganzen auch kritisch gegenüber, aber mit dem richtigen Wissen, dass halt ein Scrum Master Zertifikat, dass da ein Training dranhängt, was in meisten Fällen maximal 2-3 Tage dauert, mit dem Wissen hat man ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ne, wenn ich jetzt eine Scrum Master Stelle ausschreibe und dann erwarte, dass jemand ein Scrum Master Zertifikat hat, da schon irgendwie der Übermensch ist und sich komplett da durchgefuchst hat, dann ist es halt nicht so. Also es gehört halt zum Zertifikat auch Erfahrung dazu, aber ein Zertifikat beweist zumindest, dass du dich einmal sehr intensiv damit beschäftigt hast, weil das muss man einfach, um dieses Zertifikat zu packen.
Ja.
Und demnach ist für mich auch das Thema Scrum Master eher ein Standard geworden im agilen Projektmanagement. Jetzt, wo der Hype-Train abgefahren ist, aber ich glaube, ne, wir haben uns auch im letzten Jahr viel darüber unterhalten, ist denn Scrum tot oder nicht? Wir beide glauben, dass Scrum nicht tot ist, sondern dass es sich einfach nur, was so den Hype-Cycle angeht, dass es da halt nicht mehr Hype-Thema Nummer 1 ist, sondern eher zu einem Standard geworden ist.
Ja.
Was einfach aus meiner Sicht, ich finde immer das schönste Bild dafür, ein Blumenstrauß der agilen Arbeit ist und ganz, ganz viele Blumen, aka Tools und Werkzeuge, Methoden hat, die bessere Zusammenarbeit fördern und fordern.
Ja, und vor allem, also ich finde auch, dass dadurch, dass man dann vielleicht auch so ein Training im besten Fall im Zusammenhang mit so einer Zertifizierung eben belegt hat, ist ja dann wirklich eben sichergestellt, dass man das verstanden hat. Und ich bin mittlerweile schon sehr fest der Überzeugung, dass Scrum so in der Reinform, wie es im Scrum Guide steht und auch von Scrum.org sehr empfohlen wird, schwierig ist in den meisten Kontexten eben umzusetzen, wenn wir nicht in hundertprozentigen IT-Umfeldern unterwegs sind. Aber um eben Scrum dann wiederum für seinen eigenen Kontext adaptieren zu können, finde ich es immer wichtig, dass man die Theorie einmal verstanden hat und dann eben bewusst entscheiden kann, okay, den Teil nehmen wir vielleicht für uns nicht 100% so an, wie er dasteht, oder den müssen wir für uns irgendwie adaptieren. Aber das kann man nicht machen, wenn man es vorher nicht verstanden hat, warum das eigentlich ursprünglich mal anders gedacht war. Weil ich glaube, da passieren schon viele, ja, viele kleinere Fehler, wenn man dann einfach das Ganze nicht im Zusammenhang sieht und sich dann einfach nur Sachen rauspickt und sich dann wundert, dass Scrum irgendwie nicht funktioniert vielleicht oder so.
Ja, ja. Kim, für dich auch noch die letzte Frage, die hier jeder bekommt, auch wenn sie jetzt nicht zu dem Kontext passt, aber zu unserer Unternehmensvision. Glaubst du an eine Welt, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Jetzt muss ich ja was Richtiges sagen.
Du musst das sagen, was du wirklich, wirklich glaubst.
Ich glaube, dass es eine Welt geben kann, wo Arbeit weniger Pain ist. Und ich glaube trotzdem auch gar nicht unbedingt, dass jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin eben diesen Wunsch hat oder diese Vision hat, dass Arbeit immer mega geil sein muss. Mhm. Ich glaube, für viele reicht es auch aus, wenn es einfach ein Erledigen und ein ich verdiene Geld damit ist. Und da eben so den Schmerz rauszunehmen aus Alltäglichem, das finde ich wichtig. Heißt nicht, also für mich persönlich heißt es nicht, dass es jeden Morgen ein Feuerwerk sein muss, wenn man morgens um 7 auf die Arbeit fährt. Ich liebe unsere Unternehmensvision, sonst wäre ich nicht hier. Aber ich glaube, dass jeder das so fühlt, wird, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Dankeschön. Und ihr Lieben, wer sich näher damit beschäftigen möchte, was Scrum so macht, der ist mit Kim auf jeden Fall an der richtigen Adresse, gerne per LinkedIn verlinken mit Kim Berger oder eine E-Mail schreiben an kim.berger@helloagile.de. Und eine Sache, noch ganz wichtig, du ownst ja bei uns auch das Ausbildungsprogramm, das etwas größer ist, wo wir ein bisschen mehr als 2-3 Tage Scrum Master machen, sondern das ist unsere New Work und Agile Coach Ausbildung, im Intro schon erwähnt, IHK zertifiziert. In 8 Monaten lernt man da ganz, ganz viel über das Thema New Work und Agile Coaching, wird da ausgebildet, fit gemacht, ist modular aufgebaut, das heißt, man kann sich Teile daraus aussuchen, kann zum Beispiel Scrum auch abwählen.
Oder vor allem, wenn man vielleicht schon Scrum Master ist.
Oder wenn es schon Scrum Master ist, ja.
Und man vielleicht sagt, okay, ich will mich jetzt noch in anderen Frameworks weiterbilden und dann da noch einen Deckel drauf machen als Agile Coach.
Also Kim ist da auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Der Termin, der nächste, ist im
Juli.
Juli. Juli. Da startet das wieder. Also jetzt das Jahr richtig starten und in die Karriere investieren. Kim freut sich, dich kennenzulernen, und ich freue mich in 2 Wochen wieder, wenn du zuhörst.
Ich freue mich auch.
Vielen Dank, liebe Kim. Danke. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.